Es gehen bestimmt mehr Lokale auf der Welt an schlechtem Service, also an schlechter Küche zugrunde.
Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, heute ist eine Weltpremiere. Das erste Mal finden unsere Rolling Pin Talks live statt. Wir sitzen hier im Rolling Pin Headquarter in der Soul Kitchen und mir gegenüber ein lieber Freund. Dieser lieber Freund ist auch ein gebürtiger Steirer, ein Südoststeirer, der gleich nach der Lehre nach München gegangen ist, angeklopft hat in der Aubergine beim Herrn Witzigmann und einfach sich dort vorgestellt hat. Und siehe da, er wurde genommen. Stationen später, Freddy Girard, ja. Gordon Ramsay, Heinz Hanner, Athlon, dann ein Sprung in die Selbstständigkeit. Er hat in Berlin Weinszene neu tituliert und heute ist er da. Ich freue mich sehr. Lieber Gerhard Retter, herzlich willkommen.
Wunderbaren Dank für die großartige Einladung. Ich habe alle Podcasts angehört und gedacht, scheiße, wann darf ich endlich ran?
Ich freue mich sehr, eine Art der Normalität.
Ja, ja.
Ja? Eigentlich schon. Endlich sieht man sich wieder.
Ja, es ist maskenlos, gell?
Ja, wir sind beide geimpft, gegen nicht nur Covid, auch gegen Tollwut.
Und das ist mindestens 1,5 Meter Abstand auf diesem Tisch, gell? Wenn nicht mehr sogar.
So ist es.
Die Mikrofone ermöglichen ja, dass wir uns anschauen können.
So ist es. Und wenn man jetzt denkt, man glaubt, dass man hier Champagner trinkt mit dem Gerhard Retter, wir trinken Wasser.
Ja.
Seid zum Wohl, lieber Gerhard.
Zum Wohle.
Ja.
Das ist mit das edelste Getränk der Welt. Gell?
So ist es, weil wir möchten natürlich etwas Tolles für euch hier produzieren. So, lieber Gerhard, habe ich etwas falsch gesagt in der Einleitung? Das heißt, du hast gelernt.
Du hast etwas falsch gesagt, du hast den Namen vom Herrn Freddy Girardet nicht richtig ausgesprochen, aber ich bin gnädig in meiner Art als Südoststeirer, nicht viel, aber...
Freddy Girardet, der erste Jahrhundertkoch überhaupt, noch vor Bocuse, noch vor Robuchon, noch vor Eckart, ja?
Vielleicht auch der größte.
Aber... Also, kommen wir zurück, der kleine Gerhard Retter hat gelernt in einem gutbürgerlichen Gasthaus.
Ja, genau, der kleine Gerhard Retter ist ein Wirtshauskind, weil ich zu Hause im Wirtshaus aufgewachsen bin, meiner Mutter in Hofkirchen bei Keindorf, also im heutigen Bezirk, ist Hartberg noch ein Bezirk? Oder ist der, ja, doch, okay, auf jeden Fall. Gut, ja, und dann habe ich in der Nähe von Gleisdorf in Ludersdorf, das wird den Menschen nämlich sehr viel sagen, Koch und Kellner gelernt. 4 Jahre Ausbildung und ja, irgendwann war die doch fertig. Ich habe sogar die Prüfungen bestanden, sogar beide, die als Koch auch. Und ich habe irgendwann erfahren, dass mein Talent an den Menschen vielleicht größer ist als das an den Pfannen. Und so ging es dann in den Service und bin da geblieben.
Wie gesagt, das Lehre fertig und dann zum Herrn Witzigmann. Erstens, wie kommt man auf die Idee und
naja, da muss man sagen, man schimpft immer auf die Lehrer. Zu Unrecht würde ich sagen, es gibt auch Lehrer, die einen sehr inspirieren. Und das ist passiert in meiner Lehrzeit in der Berufsschule in Bad Gleichenberg. Gab es damals unter anderem einen Lehrer, der hieß Clemens Neffzeller. Zu allem Übel noch ein Deutscher. Und dieser Lehrer hat uns sehr viel beigebracht, was nicht in den Lehrbüchern stand. Das heißt, wir haben eine Stunde lang auch mal nur darüber gesprochen, was seine Erfahrungen in der Gastronomie weltweit waren. Der hat in guten Häusern gearbeitet, war in London, im Dorchester, war in Venedig, in einem großartigen Hotel. Und naja, und der hat irgendwann auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert und hat von diesem witzigen Mann erzählt, der ja ein Österreicher ist. Und der hat 3 Sterne und der in München. Und so hat sich zugetragen, dass ich zum Vorstellungsgespräch mit meiner damaligen Freundin nach Niederbayern gefahren bin, nach Bad Griesbach und dort in einem Steigenberger Hotel uns als Pärchen beworben haben. Auf der Rückreise haben wir einen Stopover gehabt in München und dann habe ich gedacht, München, da war doch dieser Österreicher. Und dann bin ich da hingelaufen, einfach in die Aubergine, so in höchster Naivität und Frechheit und habe an der Tür geklingelt. Dann hat mich der Cisomino, der Herr Beredo, unser Mitre, reingelassen, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich Steirer bin und eben einen Job suche. Hat mich hochgesetzt oben in die Bar und ein paar Minuten gewartet. Dann ist er der Chef kommen, der Herr Witzigmann, nicht? Sich zu mir gesetzt und, was hast du gemacht und so, ja, kochen können, gelernt, ja, Steuer und so. Und nach 3 Minuten hat er gesagt, passt, kannst anfangen. Und dann ist das eigentliche Leben losgegangen, die eigentliche Ausbildung. Die ersten paar Monate waren mehr oder weniger Kellerastel, das heißt, das Bedienen der Silberpoliermaschine im Keller unten etc. war sozusagen mit das Highlight des Tages. Mise en place machen hinter den Kulissen und irgendwann durfte man halt dann raus. Nachdem ich da relativ lange geblieben bin, fast 5 Jahre, die Fluktuation in den Häusern ist, wie du weißt, groß und wer länger bleibt, steigt schneller auf. Also es mag nicht das Talent gewesen sein, sondern einfach, man kennt einen Laden und wenn man von kleinen 0815 komme ich dann bis zur Sommelier-Position alles durchgemacht, was für mich irrsinnig im Nachhinein, was für ein Glücksfall, was für eine unglaubliche Bereicherung meines Lebens und auch was wirklich eine fantastische Ausbildung. Nur im Rückblick immer so sagen, man war sich gar nicht bewusst, womit man da zu tun hatte. Ich habe eine lustige Anekdote. Wir haben mal das erste Weihnachten, habe ich einen tollen Bordeaux-Wein nach Hause mitgebracht, gell? Auch Gläser gekauft, das war damals Riedel und Decanter und so, und habe das alles zelebriert für meine Familie, gell? Schön eingeschenkt, Decanter, das war 1975 La Maison au Brion, ein Kultwein, ein 100 Barker-Punkt, der wirklich damals auch schon ein paar 100 Mark gekostet hat, aber wir haben ein bisschen Trinkgeld gekriegt, deswegen war das nicht so. Weißt du ja, es gibt ja dieses Kellner-Ritt-Syndrom, nicht? Wir eignen uns den Lebensstandard unserer Gäste an, ohne Trinkgeld hat man aber total verloren, nicht? Aber wir lange reden, kurz, ich mache diesen Wein dahin und der war für mich super, kommt meine Schwester und sagt, der ist ja nicht süß. Seitdem bringe ich immer Muscat und Asti zu Weihnachten mit nach Hause, der kostet 10 Euro und alle sind happy. Aber witzig, man, ja, war einfach... unglaubliche Kollegen, fantastisch, da zerrt man heute noch davon. Die Jungs sind groß geworden, erfolgreich geworden, berühmt geworden. Es sind Netzwerke, die entstehen. Diese Namen sind Türöffner weltweit und ich bin ein Sonntagskind.
Die Liebe zum Wein wurde dann beim Herrn Witzigmann sozusagen vertieft.
Vertieft, ja, die Liebe zum Wein. Ich mein, ich bin am Bauernhof meiner Großeltern aufgewachsen, weil meine Mutter schon immer in der Gastronomie gewesen ist und erst als ich schulpflichtig wurde, ist sie nach Hause gekommen. Sie hat sonst immer am Adelberg auf Saison gearbeitet, ja? Also Sommer und Winter. Und am Bauernhof meiner Großeltern, das war Idyll pur. Das heißt, Schweinthal, Hühner, Gänse, Enten, Ackerbau, Obstbau, Weinbau. Das heißt, es wurde Wein selbst gemacht, wir haben Schnaps gebrannt und so. Und diese frühkindliche Positivprägung des Arbeitens im Weingarten, auch wenn wir nur Doppler für den Hausbrauch gemacht haben, ja, das war einfach diese Atmosphäre. Wir sind die Leute, die ernten das und dann gehst du hoch zur Presse und darfst das erste Mal diesen süßen Traubensaft da probieren und so. Und da war das Thema Wein einfach irrsinnig positiv besetzt. Das hat mich auch immer interessiert. Nur ich habe nichts gewusst davon. In meiner Ausbildung da in diesem Gasthof gab es Kalter Rasé, La Grain Grezza, französischen Landwein und das gestaubte Ochtel, wie es halt so gewesen ist. Aber ein anderer Lehrer in der Berufsschule, der Herr Ottmar Wernhardt, der hat mich dann auserkoren zu einem Lehrlingswettbewerb, ich glaube, damals in Klagenfurt, den wir dann auch gewonnen haben. Also unsere 4 Leute, die da unten waren, die Steiermark den Preis da nach Hause getragen, das war damals ja was Großes, nicht? Aber im Zuge dieses Wettbewerbs wurden wir auch sensibilisiert für den Wein, das heißt, die erste professionelle Weinschulung kam daher, zu einem Winzer fahren, das Probieren, Verkosten, Servieren und da ist dann sozusagen der Wein wieder erweckt oder auch einfach in der Wertigkeit total ins Zentrum gerückt.
Jetzt kommen wir zurück zum Eckart. Ich kenne ihn ja schon lange, es sind 15 Jahre und glaube, ein durchaus anderer Typ, als wie er damals war, wie er im Geschäft stand. Ja, also, ich kenne ihn nur sehr ruhig, sehr sympathisch. Ich glaube, er kann es ja auch richtig. Ja, also, hat schon gewusst, wie man etwas macht. Ja. Jetzt kommt der kleine Burs aus der Steiermark jetzt dann nach München und ist jetzt dann spielt auf einmal in der Champions League mit. Wie geht man, auch jetzt als vielleicht als wie junge Leute, die das vielleicht hören, die jetzt einen großen Schritt setzen und die auf einmal sich in einer anderen Welt befinden. Viele geben auf, ja, oder manche geben auf und dann beißen ein paar durch, die werden es. Was war für dich so das, okay, das ist eine andere Welt, und aber das war eine Motivation,
durchzubeißen? Naja, ein bisschen muss man natürlich schon sagen, dass man dann am Anfang total vors Hirn gestoßen ist. Wenn man sich denkt, wo hast du die letzten Jahre, du hast doch was gelernt. Ja, aber das war dann plötzlich nochmal so, dass man sagt, okay, Reset drücken und ganz zurück an den Anfang der Zeit und wieder aufsaugen und lernen. Es war auch eine gewisse Konkurrenz mit den Kollegen. Man hat gesehen, Mensch, zum Beispiel der Ludwig, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber der ist auch, der war schon länger da und der hat seine Weinbücher gehabt und schon gelernt und die Appellationen dort und da und alles. Ich so, scheiße, ich weiß überhaupt nichts. Gell? Und ich so, Alter, du musst lernen, lern was, sonst kommst du nie weiter oder so. Und dann haben wir begonnen zu lernen und da reinzukommen. Und ja, der Ton in der Spitzengastronomie war früher vielleicht eine Spur rauer, aber eines möchte ich sagen, das gilt für viele meiner Chefleute, wir werden später noch zu einem anderen kommen, der auch berühmt ist dafür, nicht das feinste Mundwerk zu haben. Ja. Ich glaube, die Menschen sind von Passion und Perfektion getrieben und alle, wie ich sie kennengelernt habe, können den Schalter sofort umschalten. Das heißt, während dem Service ist das Streben nach Perfektion der oberste Triebtäter. Und wenn du eben zur falschen Zeit am falschen Ort bist oder auch einen Scheiß machst, das passiert ja auch, dann muss man auch damit rechnen, dass nicht jeder kommt und sagt, macht nichts, Bub. Sondern eben zwei andere Wörter verwendet oder was auch immer. Aber da muss man. Wichtig ist, es ist sowieso nie persönlich gemeint. Das ist das Wichtigste.
Es ist wie beim Boxen, ja? Du kämpfst genau. Und dann warmst du dich da wieder vorbei.
Ja. Und wenn man keine Fehler macht, ja, und das nicht auch aufgezeigt bekommt, wird man nicht wachsen.
Wie ging es da weiter? Das heißt, dann alte französische Schule, oder? Das ist der Gang höher oder härter? Ja. Oder?
Wie du meinst, in Bezug worauf härter?
Service,
ja, der Plateau-Service, das war natürlich sehr, sehr Ding. Aber, und das ist mir in vielen Lokalen aufgefallen, und das hat mir auch sehr gut in die Hände gespielt, weil ich immer ein Lausbub war oder beziehungsweise auch frech immer. Finde den Weg zum Herzen deiner Gäste, nicht? Und der geht häufig über das Lachen. Das Lachen ist ein verbindendes Element, ja? Besonders vermeidlich ist er nur im steifen Hütten. Wenn da plötzlich einer dasteht und sagt, na, sind wir zu spät? Dann weiß der gar nicht mehr, reagieren. Ich meine, man muss, die Dosis macht das Gift natürlich. Und das ist eine wichtige Fähigkeit im Service, zu erkennen, was ist wann richtig und wann falsch. Nicht im Zweifel muss man immer zurückziehen, damit es eben nicht übers Ziel hinausschießt. Aber trotzdem ist es so, es geht alles über die Herzlichkeit und die Arbeit. Nur, es ist wie im Eiskunstlauf. Die Pflicht muss tadellos und 1A in Perfektion erfüllt werden. Erst danach kann man sich an die Kür machen. Und dann kannst du in der Kür brillieren und hupfen, wie du willst. Aber wenn du den Rittberger nicht kannst, sprich, du kannst nicht tranchieren aber einfach Produktkenntnisse, Sprachen, es ist viel, es ist komplex. Nur Kasperl, irgendwann ist es zu viel. Dann sagt man, ja, deswegen besser viel Wissen und mit Wissen brillieren, wenn es vonnöten ist oder auch können. Laut posaunen ist eigentlich blöd.
Spulen wir vor, das heißt, dann ging es, glaube ich, nach London, sogar in Ramsey,
richtig? Nee, vom witzigen Mann ging es zu Freddy Schirmer, nicht?
Genau. Wie lange war es das?
1,5 Jahre. Gut. Sehr schöne Zeit, muss man sagen. Das perfekteste Restaurant meines Lebens.
Weil?
Das kann ich ja sagen, ist relativ einfach, auch ein passionierter Getriebener, 100% Auslastung. 100% Auslastung mittags und abends ermöglicht dir eine Staff, eine Kalkulation, einen Aufbau der Karte, einen perfekten Einkauf, alles drum und dran. Es ist wie ein Schweizer Uhrwerk, und der Herr Girardi ist ein Eckert, ist mein großer, absoluter Herzenspate oder gastronomischer Vater, möchte ich sagen. Er weiß allerdings, und das stört ihn nicht, aber weiß auch, dass ich sagen muss, Herr Girardi ist ein Mann, den man, der ist einfach ein ruhiger, introvertierter Perfektionist, der wenig Worte braucht und einfach durch das glänzt, was er liefert. Also wirklich muss ich sagen, es war nach der Aubergine eine ganz andere Art und Weise, man möchte vielleicht am Anfang sagen, ein bisschen biederer und konservativer auch das Ganze, aber die Perfektion war genauso da und hat mich sehr geprägt und bin heute auch sehr dankbar, bei ihm gewesen zu sein. Das war eine also besser, also den Chef und den Herrn Girardi so hintereinander zu haben, war in der Qualität bestimmt weder da noch dort besser, nur 100% Auslastung. Das heißt, du hast 80 Cover mittags, 80 Cover abends, du hast 16 Kellner, 28 Köche, alle werden halbwegs gut bezahlt. Die Arbeitszeiten sind normal für damalige Zeit. Ja. Das heißt, der Mittagsservice ist um 16 Uhr spätestens durch. Und dann kommst du natürlich bleibst zum Abendservice oder gehst um 9 nach Hause. Nicht? Aber es war einfach, es war ja, mehr geregelt, würde ich sagen. Man hat schon gemerkt, dass dieses Metier in der französischen Schweiz mehr das Standing des französischen gastronomischen Standings hat.
Wie war jetzt noch der Switch dann Richtung London,
Ramsay? Naja, Gordon Ramsay war ja sehr lustig für mich. Ich wusste ja gar nicht, wer Gordon Ramsay ist, als ich da hingegangen bin. Ich bin ja nur zu ihm gegangen, weil sein Restaurant, in dem ich damals gearbeitet habe, auch Aubergine hieß. Er hat 2 Sterne gehabt, das war in Holland, also in der Holland Road, in Chelsea unten. Und das finde ich lustig, also in München der Aubergine gehst du auch da in die Aubergine nach London, gell? Und ja, klar, aber das ist auch Gordon Ramsay, so wie wir ihn kennen im Fernsehen, er ist nur bedingt so, er ist natürlich auch ein Schreihals, muss man sagen, ja? Aber nur wenn es einen Grund dazu gibt, einen Anlass. Das heißt, wenn das nicht so umgesetzt wird oder auf den Teller kommt oder rausgeht aus der Küche oder wie er sich das für seine Gäste vorstellt. Das ist der einzige Grund, warum dieser Mann in seiner Sprache im Fernsehen viele Bip-Töne erzeugen würde oder das auch tut. Gell? Aber who cares? Ich denke, eine gewisse Selbstsicherheit auch als Kellner oder als Mensch in sich macht dich irrsinnig stark. Wo du sagst, das lasse ich mit Vergnügen über mich ergehen. Oder weniger Vergnügen, aber ich komme sowieso nicht an mich ran. Wenn ich was falsch gemacht habe, okay, dann nehme ich das mit, aber nur weil der jetzt da rumhampelt wie das Rumpelstilzchen und schreit, also muss er selber nicht dir deine Hirn zermatern.
Okay, Gelassenheit ist wichtig.
Ja, okay. Ich schon.
Ich spule jetzt ein bisschen vor, ich glaube dann letztendlich Heinz Hanner in Meierling, und dann kam die große Bühne, glaube ich. Ja,
naja. Nach Heinz Hanner, wo ich auch relativ lang war, eben nach dem Militär, ich musste irgendwann mal zum Militär, nicht? Nach Heinz Hanner rief dann ein Kollege aus der Oberschienzeit an, das war damals der liebe Rainer Sieg, seines Zeichens damals Küchendirektor im Adlon, und sagt: Gerhard, wir brauchen Mittel, kommst du nach Berlin? Ich so: Nein, ich bin nicht, ich bin in Berlin. Er hat gesagt: Komm einfach her, nicht? Und Flug bezahlt, dann alles im Vorstellungsgewicht und Zimmer da oben und ich möchte fast sagen, raus aus dem Flugzeug und sofort in Love mit Berlin. Nicht? Ja. Also als Stadt, natürlich ist London die größere Stadt. Gell? Nur ganz ehrlich, London war 6-Tage-Woche von 9 Uhr morgens bis Mitternacht, 1 Uhr nachts, 6 Tage lang. Das heißt, Sonntag hast du bis 15 Uhr geschlafen, was gegessen und bist um 10 Uhr wieder schlafen gegangen. Also von London null gesehen, nada. Aber Berlin war natürlich das Adlon ein großes Haus, Kempinski geführt, damals schon. Das heißt, es gab natürlich geregelte Arbeitszeiten, 5-Tage-Woche nur abends offen. Man konnte plötzlich Privatleben führen und das um die Stadt entdecken. Und ich liebe Berlin und ich würde auch sagen, bis zu einem gewissen Grad ist die Liebe auch gegenseitig gewesen. Weil nämlich das passiert ist, dass man dann zwar der Metre im Adlon ist, aber man kann den österreichischen Schmäh ja nicht aufgeben. Und er ist eigentlich auf der Welt gut gesehen. Ich meine, guck mal, ich kurz aus der Schublade, da kommt kurz nach meinem Eintreffen der damalige dass da von Gomio mit seiner Frau und da ruft schon die BR an, Retter, heute kommt der Herr XY und den, ja, schreibt noch für eine Zeitung in der Stadt. Ja, okay, passt, kein Problem. Ja. Auf jeden Fall, die haben ihn schon unten am Eingang im Empfang genommen, die BR-Dame, und hat ihn dann hochgeleitet und hat ihn mir sozusagen übergeben, gell, mit seiner Frau. Und dann schaue ich ihn so an kurz und sage zu ihm, ist das hier immer so? Sagt er, ja, das ist hier immer so. Und damit war das Eis eh schon gebrochen und wir waren im Prinzip sofort so und gesagt, endlich einer, der normal ist. Und so war es auch. Also wir waren, du sitzt, das Adlon ist ein unglaubliches, schönes Hotel mit einem außergewöhnlichen Platz. Du sitzt da im Restaurant und guckst auf das Brandenburger Tor runter und der Kaiser schaut dazu und der Kamin und der schwere Teppich ist ja eigene Nussholzvertäfelung, alte Bibliothek. Naja, also klar gibt es Menschen, die sind in dieser Welt zu Hause, die gehen da raus und rein wie ein anderer beim Bäcker. Aber es kommen natürlich auch Menschen, die sich das mal leisten und gönnen, und diesen Leuten muss man ja einen besonders schönen Abend. Das ist ganz wichtig, dass man auch da wieder, ich würde sagen, Herzlichkeit. Alles andere wird der Gast dir verzeihen.
Dann ging es in Richtung, kann man sagen, die Liebe rief dann wieder, aber die lief Richtung Lütjensee.
Lütjensee ist Plattdeutsch und heißt kleiner See. Lütt sind die Lütten, die kleinen. Ne? Wenn du jetzt im Norden Lütten bestellst, kriegst du einen Schnaps. Ne? Einen kurzen sozusagen, nicht? Ja, genau. Meine Ex-Frau in Berlin kennengelernt, die hat auch da gearbeitet. Das war Zufall die war im Sommelier-Kurs mit meinem Adlon-Sommelier, und nachdem der Beste war, also nicht wegen mir, sondern weil er so ein Streber war halt einfach, gell? Hallo Arno, hat das gewonnen. Ich musste oder durfte mitgehen zur Auszeichnung, und naja, wie das so ist. Das eine gibt das andere, ja. Ein paar Jahre in Berlin gemeinsam gelebt. Sie hat unter anderem mit Ritz-Carlton gearbeitet und bei Kollegen Geberg damals. Ja, und dann rief eben sozusagen das elterliche Wirtshaus, das da oben in der Nähe von Hamburg zu betreiben war. Und dann haben wir uns in dieses Abenteuer gestürzt, gemeinsam, in der Annahme, es könnte tatsächlich gut gehen.
Kann das? Also ich bewundere das. Es gibt ja Beispiele, wo es funktioniert. Wirklich, Familie Reitbauer, Döllerer, es gibt ein paar. Das muss ja hart sein, mit dem Partner zusammenzuarbeiten.
Ja, aber ich habe dir schon gesagt, dass ich geschieden bin.
Ja, ja.
Das ist die Antwort auf die Frage.
Nein. Gibt es ein Learning für Zuhörer, die überlegen, ob sie sich jetzt mit ihrem Partner selbstständig machen?
Ich kenne auch viele Paare, wo es funktioniert. Ich würde sagen, es ist sehr herausfordernd. Besonders wenn man auch noch, was auch viele machen, dort lebt und wohnt, wo man arbeitet. Das heißt, man ist sowieso selbst und ständig. Jeder, der sich selbstständig machen möchte oder das schon gemacht hat, soll sich dieses Wort selbstständig 1000-mal vorsagen und schön verinnerlichen, was es besagt. Nämlich selbst und ständig. Weil wenn um 8:30 am Abend irgendwann bei deiner Tür klingelt und sagt, Chef, am Klo ist die Glühbirne kaputt. Genau, dann bist du selbstständig, nicht? Ja. Im Nachhinein betrachtet, hatte alles seine Zeit, war vielleicht für diese Zeit auch richtig. Und es gab natürlich auch gute und sehr gute Zeiten. Nur, ich weiß gar nicht, ob der Betrieb alleine dafür ausschlaggebend war oder das Arbeiten. Hart ist es trotzdem.
Du hast auch nebenbei, warst du auch nicht ganz auf der faulen Haut, du hast in Berlin, du hast den Keim eines Trends gesetzt, du hast die Corridor-Bar, ja. Für alle, die es nicht wissen, das ist das, was ich österreichische Fußball-Ältere, so wie wir, wahrscheinlich noch 50 Jahre ergötzen, wir haben Deutschland besiegt in Córdoba.
In einem total unbedeutenden Spiel.
Ja, aber wir Österreich haben noch immer Aber hast du das gesehen, unser Spiel
natürlich,
war wirklich gut.
Es hätte ein neues Córdoba sein können, ja, gell? Ja. Ein Italo-Bar oder so.
So ist es, ja. Und hast du die Córdoba gegründet? Mhm. Aus welcher Motivation heraus? Und,
Naja, die Korda war gegründet natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee, der mein Partner, der Christoph Ellinghaus, der eigentlich ein Plattenlabel betreibt, also aus der Musikszene kommt. Der Christoph war früher unter anderem der Tourmanager von Nirvana und Courtney Love und viel für die Emmy gearbeitet. Das ist wirklich ein Hase in der Musik, ein alter, muss man sagen, perfekt. Er liebt die Musik wie wir den Wein, aber er ist auch ein großer Weinfreak. Und ich habe ihn auf einer Weinreise kennengelernt. Und irgendwann war er in Hamburg beim Rap-Off-An-Festival, weil seine Bands da gespielt haben, und ist dann zu mir rausgefahren und hat draußen da am Lütchensee bei mir geschlafen. Und dann haben wir eben da eine Flasche getrunken oder zwei und vielleicht, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat zu dieser Zeit auch ein gewisser Willi Schlögel bei mir oben in Lütchensee gearbeitet. Und so hat es sich dann zugetragen, dass wir spät nachts festgestellt haben, dass unsere Weinkeller brechend voll sind, die privaten. Und wir das nie mehr alles selber saufen können, wenn wir uns nicht zu Tode saufen wollen. Nicht? Und die Lösung war für uns dann eben, wenn wir sagen, gut, dann machen wir eine Weinbar auf. Und nachdem wir, Willi und ich, Österreicher waren und Christoph Deutscher, haben gesagt, passt, wir machen die Cordoba, die deutsch-österreichische Weinbar. Nicht? Ja, und das war so eine Eingebung, die so kam und zack, bumm, das wurde ja auch der Name, das Projekt hat dann nach diesem Geistesblitz noch 2 Jahre zur Realisierung gebraucht, weil wir lange ein Objekt gesucht haben, das wir uns leisten konnten. Ja, und dann ist das geworden. Wir haben Glück gehabt, dass wir den Lukas Mraz bekommen haben als Küchenchef, durch Zufall irgendwie, muss man ehrlich gestehen. Und dann ist etwas eingetreten, was wir nie geplant haben. Es war aus Passion geboren und den Bedarf, das war vielleicht auch noch Teil deiner Frage, den Bedarf haben wir schon gesehen, und zwar nämlich den Bedarf nach Dienstschluss in der Gastronomie, spät nachts, noch anständig guten Wein stilvoll zu trinken, in schöner Atmosphäre. Denn wenn man tatsächlich durch die Stadt oder viele Städte fährt, ist es schwer, nach Mitternacht oder nach 1 Uhr noch irgendwo ein anständig gekühltes Fläschchen hochwertigen Wein in tollen Gläsern zu bekommen und auch wichtig, nicht als Störelement zu gelten. Und nachdem Berlin keine Sperrstunde hat, nach wie vor nicht, kann man, und das wird der Willi Schlögel bestätigen, kann man auch manchmal nur noch morgens das letzte Fläschchen Wein verkaufen. Und so wurde die Cordoba mit der Kreativität der Küche, das ist Sharing-Konzept, Luki hat begonnen, haben wir glaube ich die ersten 2 Wochen mit Schnitzel und Marillenpalatschinken, und irgendwann hat der Luki gesagt, das geht mir so, kann ich nicht was anderes kochen? Und der Christoph hat gesagt, ja, okay, kann man was anderes kochen, aber Austern kommt bei mir nie auf den Tisch. Und der Luki das erste Mal ein Schweinekinn sous-vide gegart, mit irischen Felsenaustern gemacht, und es war mega legendär, und Christoph hat das probiert und gesagt, Alter, ist das geil. Und dann hat er gesagt, hier, Luki, carte blanche, koch einfach, was du willst. Und dann hat er das gemacht, was er gemacht hat, und hat so Gerichte gekocht wie den gurkenmaskentragenden Lachskopf. Und natürlich, weil Luki hat ein bisschen provozieren, aber er gibt dann plötzlich gebackenes Hirn, Kalbshirn mit so, und das Beef da, wo die sowieso leer. Also
die Kulturspitze habe ich mir ein paar Mal bei euch reingezogen. Also ja, es war die erste Bühne, die ihr gehabt habt, wirklich als Küchenchef.
Ja, genau, als Küchenchef, aber in grandiosen Häusern, auch in Holland viel unterwegs und fantastisch auch. Ich glaube, ein bisschen auch gewesen, ja, war auch. Gell. Und aber es war das erste Mal, dass er so wirklich Lukas Mraz sein konnte. Meins. In jeder Verrücktheit, die Stadt und wir haben ihm keine Grenzen gesetzt. Natürlich gab es auch manchmal Leute, die gesagt haben, das ist aber schon sehr schräg. Ja, und gesagt, ja und? Mein Gott, ist halt so. Ne? Mein schmeckt nicht. Und, aber Lukas hat uns, also, er ist ein Schatz, ein Riesenbaby. Das wird dein Leben lang bleiben, strahlend vor Kreativität und auch Herzlichkeit, aber auch perfektionistisch letztlich. Also er ist ein Genie.
Bevor wir weitergehen, bist mehrfach ausgezeichnet, Gastgeber, Sommelier, schönster, bester, größter, gut duftendster, glaube ich. Ja.
Das wird besonders hier die Zuhörer im Podcast jetzt.
Ja. Also wir schwitzen uns hier ein. Das ist ein heißer Tag, und der heiße Tag des Jahres, des Jahrhunderts, glaube ich. Und wir sind hier einigermaßen gut gekühlt. Aber jetzt komme ich zurück. Berlin hat ja auch eine gewisse Dynamik. Und ich spreche jetzt aber Dinge auch an, die vielleicht nicht jeder weiß, aber auch ein Thema sind. Berlin verleitet natürlich auch viele Menschen. Das heißt, wie steht es jetzt den Alkoholismus in der Service-Szene, ob es jetzt Service ist oder Sommelier oder auch in der Bar?
Man muss die Kochszene nicht aufnehmen.
In der Gastronomie, nehmen wir es mal so.
Ja, das ist natürlich so.
Wie siehst du das?
Ja, man muss den Versuchungen des Lebens schon widerstehen können. Das ist einfach so. Die Problematik liegt darin, dass der Genuss sich häufig auch über den Alkohol, sprich über den Wein oder Champagner oder auch Spiritosen oder so. Und natürlich, wenn so einer zu dir kommt und Spaß hat, dann sagt er, komm, trink halt mal mit, etc. oder so. Ja, das kann man einmal machen, aber es kommen viele, die sagen, trink mal einen mit und so. Ja. Finger weg vom Alkohol. Also man muss schon stark sein, dass man sagt, okay, nein, ich möchte nicht mehr oder ich will nicht oder bitte nicht böse sein, ich trinke heute nichts oder so. Das Schlimme ist nämlich wie bei allen Drogen und letztlich ist auch der Alkohol in irgendeiner Form in der falschen Dosis eine Droge. Man muss auch eben widerstehen können. Man hat natürlich beim Alkohol und durch die Hochpreisigkeit der Luxusmarken die Möglichkeit, es den Deckmantel der Kennerschaft über seinen Alkoholismus zu schmeißen. Das soll ein bisschen überspitzt, was ich jetzt sage, nicht? Aber Mitarbeiter, ich denke, man hat selbst schon mal erlebt, was der Alkohol aus einem machen kann. Und es wäre ganz wichtig, dass man mal von sich selbst ein Video im Vollsuff sieht. Ich glaube, das heilt wirklich. Gell? Und ich kenne viele, die werden von Dr. Jekyll zum Hyde und so. Und ja, wo hört der Genuss auf? Ich sage immer so, trinken bildet, saufen macht echt dumm. Eigentlich sollte es schief machen, weil das ist den meisten wichtiger.
Jetzt komme ich zurück so ein bisschen auf den Beruf des Kellners. Also wir haben ja beide Kellner gelernt, ja. Nicht Restaurantfachmann, wie es heißt, ein Kellner. Ich finde eine fantastische Lehre, weil mehr kannst du nicht über die Psyche eines Menschen und wie du dich bewegst lernen. Wie siehst du das Berufsbild des Kellners aktuell? Was sollte man tun, damit das noch spannender wird, dass die Leute noch sehen, wie was das für ein großartiger Job eigentlich ist?
Also die Wertigkeit des Berufes in der Gesellschaft ist leider wirklich schlecht. Wenn du rausgehst und sagst, du bist Kellner, das ist ja Katastrophe. Also was ist Katastrophe? Aber ich meine, du sagst dir ja alles gut. Ja? Wenn du rausgehst und sagst, du bist Sommelier oder Maitre, plötzlich hast du eine Anerkennung. Aber das ist doch schade. Ist denn der Kellner nichts wert? So, das heißt, was müssen wir tun, dass der Berufsstand, der wirklich, wie du gesagt hast, höchst anspruchsvoll ist in jedem einzelnen Detail. Das ist egal, ob im kleinen Kaffeehaus oder im Luxusrestaurant als solches. Du musst einfach viel denken, schnell sein, reagieren können, Situationen erfassen können. Menschen, man sollte kein Misanthrop sein, das heißt, es hilft, wenn man Menschen mag. Und man muss Entscheidungen treffen, da kann man keine Rücksprache halten. Fachlich versiert sein und trotzdem die Größe zu haben, den anderen groß sein zu lassen, denn letztlich gehört die Bühne dem Kunden, dem Gast, sich auch zurücknehmen, mehr zurücknehmen, als man möchte, aber trotzdem dann brillieren, wenn es angebracht ist. Es gehen bestimmt mehr Lokale auf der Welt an schlechtem Service, also an schlechter Küche zugrunde. Denn, ich sage mal so, den alten verstumpfenden Fisch, der schon vor sich hinsteht, 3 Kilometer gegen den Wind, wird man reklamieren. Den hochnäsigen, arroganten oder vielleicht auch schwer nachlässigen Kellner wird man selten reklamieren. Und ich glaube, die Betriebe wissen es häufig nicht, dass eine große Fehlerquelle am direkten Kundenkontakt ist, vielleicht sogar die neuralgischste überhaupt.
was könnte man jetzt tun? Du sagst, das ist Sommelier oder das Mädchen, sagt man, wow, ja, als normaler Kenner, Restaurantfahrer, muss man ja Überbrückung, ja, es ist oft so, ja, in der Schweiz, da sagt man natürlich nicht, ich bin eben in der Gastronomie, das ist ja fast die Prostitution, ja, da ist man auf dem Sprung zu etwas, während auf der anderen Seite in den Niederlanden, dass ganz viele Jugendliche, bevor sie studieren gehen, in die Gastro gehen, weil sie auch Lebenserfahrung schaffen. Das ist die Wertigkeit viel höher. Also wenn es die Niederländer schaffen, ja, was könnte man tun, dass man es auch in Deutschland und Österreich schafft?
Da muss man sich selber auch am eigenen Krawattel packen, ja, und sagen, okay, man muss halt ein Vorbild sein für die Leute, zeigen, bleibt am Ball, bildet euch, schaut, wo es hingehen kann, wie es ist. Aber ich möchte mich da auch selber gar nicht ausnehmen, man muss auch in die Schulen gehen, dort, wo es passiert. Das sagen, hallo, schaut mal her, so und so ist das. Man muss den Samen, das Feuer neu entfachen und sagen, wie großartig ist das. Denn wenn wir mal, sagen wir, 150 Jahre zurückgehen oder so, oder 100, genügen auch schon, Entschuldigung, der Maitre, der Kellner, war eigentlich so eines der Aushängeschilder eines jeden Hotels. Gell? Oder ich kenne Hotels, wenn wir jetzt keine Namen nennen, aber es ist im hohen Norden und eines der Luxushotels, ich glaube, da rotieren die Servicebrigaden fast im Jahrestakt, nicht? Aber ist das nicht schrecklich für dich als Gast, wenn du der Stammgast bist in diesem Haus seit 40 Jahren und du erlebst jetzt den 20. Metre und du musst das vierte Mal erklären, ich möchte stilles Wasser temperiert und eine Zitrone oder was auch immer, das ist doch kein Heimkommen. Also da muss auch der Betrieb oder die Betriebe sich der Wertigkeit der Position bewusst werden und sein, ich kann nicht an diesem Eck sparen, es wird das Falsche sein. Trotzdem muss man die jungen Leute dazu bringen. Gut, wie wird man cool, wie wird man hip, wie wird man so spannend, wie es der Koch ist. Ihr in eurem Magazin auch, es ist für euch ein leichtes, die Küche aufzubereiten, denn es wird etwas hergestellt. Ja, ich gehe auf den Markt, koche das so und so und das kann man als Mehrwert zu Hause nachmachen. Der Service, jeder Service, egal ob jetzt in der Gastronomie oder es ist, unterliegt dem Uno-Acto-Prinzip. Uno-Acto heißt, es wird hergestellt und konsumiert gleichzeitig. Du hast keine Chance, es zu wiederholen. Wenn derselbe Mensch das bei der Tür reinkommt, dreimal hintereinander, ist es trotzdem nicht dieselbe Situation, nicht? Weil er war schon mal da. Es gibt keine zweite Situation, wo sich Menschen begegnen. Jede ist einzigartig. Das heißt, kochst du etwas, machst du einen Fehler, kannst du das wegschmeißen und neu kaufen. Aber in der zwischenmenschlichen Beziehung, wenn der Gast dir entgegenkommt und du schaust deppert, also blöd, dann ist schon etwas passiert. Man kann nicht kommunizieren. Schon gar nicht als Mensch, wo Menschen, sondern und es ist, du hast es angesprochen, es ist sehr viel Psychologie, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Es ist letztlich eine aufrichtige Herzlichkeit. Es gibt viele, wenn wir jetzt zu den großen Systemgastronomen weltweit gehen, ne, natürlich werden die Menschen dort trainiert, gell? Auch zu lächeln oder sonstiges, aber es ist halt ein gekünsteltes Lächeln, ist nicht viel wert.
Wie könnte man jetzt haben wir einen Fachkräftemangel, einen Fachkräftekollaps, auch Hilfskräftekollaps, ja. Wir haben ein Riesenthema. Mit deiner Erfahrung, mit deiner Distanz ja auch, ist auch ein Vorteil. Was glaubst du, wie könnte man das Berufsbild interessant machen, vor allem wie könnte man junge Menschen dafür begeistern, wie könnte man Mitarbeiter im Service finden?
Ja, gut. Prinzipiell muss man sagen, es ist, man arbeitet nicht auf dem Finanzamt, gell? Das heißt, man hat eine Aufgabe, die darin besteht, Menschen glücklich zu machen. Das könnte eine gute Triebfeder sein. Wenn das auch noch dementsprechend honoriert wird in der Anerkennung und auch monetär, dann ist es bestimmt so, dass die Leute gerne wiederkommen, denn es ist etwas Schönes, Menschen glücklich zu machen, ihnen einen wunderbaren Abend zu bereiten oder so weiter. Natürlich muss man dem Berufsbild wieder eine Wertigkeit geben, indem man sagt, es ist auch ein Handwerk. Sprich, tranchieren, filetieren, etwas zubereiten, die Kunst auch zu zeigen, die man kann. Klar, die Servicekunst zwischenmenschlich, in dieser Interaktion, in dieser Psychologie, in dieser wohldosierten Freundlichkeit, in der Distanz, in der Diskretion und alles, was dieser Beruf braucht, in der Sprachgewandtheit oder in den Sprachen, gehört alles dazu. Aber es gehört schon auch dazu, dass man vielleicht wieder einen Fisch am Tisch flott, zügig, perfekt und noch heiß auf den Tisch bringt oder so. Das sollte man wieder lernen. Es wird in den Schulen natürlich auch gelernt, aber meistens ist es vorbei, wenn die Lehrabschlussprüfung gemacht ist.
Hast du eine Idee, wie man Jugendliche, die die Lehre noch nicht angetreten haben, das jetzt entscheiden? Also wie könnte man sie für die Gastronomie, speziell für den Service, sensibilisieren, motivieren?
Ja, man muss die Schönheit des Berufes schon zeigen. Nicht? Ich meine, es ist natürlich ein großes Problem, bis zu einem gewissen Grad kann diesen Beruf, ich sage immer so, dass das Logistikunternehmen Kellner etwas von A nach B bringen, ja, da brauche ich keine Ausbildung dazu. Und da ist auch ein kleiner Nachteil dieses Berufes, denn die Basics, sprich Logistik, Transport, etwas von der Küche zum Gast bringen, die ist zu stupid eigentlich. Wobei auch das, wenn das mit Eleganz, Finesse, Gekonntheit, und das ist eine Übung, das ist auch eine große Kunst, nicht? Aber trotzdem, ich sehe es ja selber oder kenne es selber mit den Aushilfskräften, mit denen man arbeitet, man muss die hegen und pflegen, damit man sie oft hat, denn es erst mit einer gewissen Routine fügen sie sich ein, nicht? Aber manchmal braucht man einfach auch nur Hände. Aber das ist doch nicht der Serviceberuf, nicht? Deswegen, Eiskunstlauf, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, nicht? Denn man muss es sehen wie ein Eiskunstlauf, nicht? Also zuerst muss man die perfekte Pflicht laufen, nicht? Perfekt. Das heißt, ich muss wissen, wie ich Teller trage, ich muss wissen, wie ich tranchiere, ich muss wissen, wie ich Tableaus trage, ich muss wissen, wie ich den Tisch eindecke, wo was hingehört, wie ich poliere, dass ich die Gläser nicht zerdeppe, ich muss wissen, wie kommuniziere ich mit meinem Koch, wie mache ich die Reservierungen, wie wird die Korrespondenz mit dem Gast, ein bisschen Kalkulation gehört auch noch mit dazu, das muss vermittelt werden. Das ist natürlich anfänglich in der Schule ein bisschen langweilig, aber das hat doch jeder Beruf, nicht? Das gehört so. Wenn ich das habe fixiert als Basis, als Fundament, dann kann ich in die Kür gehen und in der Kür kann ich mir meinen eigenen Service machen. Der orientiert sich natürlich an den Standards und den Bedürfnissen meiner Gäste oder auch meines Ladens. Denn es ist ja nicht gesagt, dass Service immer heißt mit weißen Handschuhen und Silbergloschen und das Ganze. Es ist ja auch, Service ist, wenn die Frühstückskellnerin dir deinen Cappuccino mit diesem Lächeln hinbringt und sie hat den noch mit Passion und Herz gemacht, ist doch genauso großartiger Service, als wenn der eine Dose Kaviar mit einer Flasche oder Kristall hinstellt oder so. Ja. Es ist nicht wertiger das eine wie das andere, sondern es ist etwas getan.
Ich war vor drei Wochen bei Massimo Bottura in der Casa Francescana und beim Frühstück waren ein paar und eine war außergewöhnlich, ältere Dame, die erklärt, was es gibt. Also, ja. Und er ist fantastisch gemacht, mit so viel Herzliebe, so richtig Italienerin, da mit ihr einfach gequatscht. Das war eine Dame, die das den Beruf nicht gelernt hat, aber mit einer Hingabe, mit einer Passion von dem gesprochen hat, was es da gibt. Wenn man mal in Massimo kurz gesagt hat, genau deswegen habe ich sie. Sie kocht nicht, sie serviert nicht, sie ist nur da, um zu entertainen und den Leuten, ja, die Mama.
Und das Hauptarbeitsinstrument eines Kellners ist und bleibt und wird immer sein, das Herz. Der Gast entschuldigt alles. Wenn wir uns ihn anschütten oder sonstiges, wenn du dich einigermaßen entschuldigst und das erklärst, also, ist kein Problem. Aber Dummheit und Arroganz und Lieblosigkeit wird nicht entschuldigt. Weil Fehler sind super, man muss Fehler machen. Das gehört zur Entwicklung eines jeden Menschen mit dazu. Und ich habe mal in meiner Ausbildung da in diesem steirischen Gasthof ein Mädchen von der Erstkommunion in ihrem weißen Kleidchen von oben bis unten mit Campari angeschüttet. Es ist halt so, das passiert jedem, nicht? Ja? Aber trotzdem muss man dem Beruf ein Feuer verleihen wieder. Wenn du jetzt im Detail sagst, wie macht man es? Ja, es ist natürlich schon schwer, aber es ist so ein komplexer, vielschichtiger Beruf, das alles aufzuzeigen. Man muss es verstehen auch. Wie kann man es üben? Kann man es trainieren? Kann man ein guter Kellner werden? Ja, aber ich denke, man muss auch ein guter Mensch sein, aber ein positiv geprägter Mensch. Und ich würde sagen, wichtig ist auch noch, vielleicht ist sogar das Wichtigste für diesen Beruf, lass es bleiben, wenn du es nicht gern magst. zerstörst nämlich mehr als ein Berufsbild als solches. Es ist jetzt nicht produktiv, weil es sowieso schon Mangel ohne Ende gibt, aber Mann, wie kann man die Leute dafür begeistern? Ja. Vielleicht sollen wir alle nackt tanzen und sagen, wäre der Kellner, wäre das eine Option?
Ja, ich möchte mir nicht immer vorstellen. Eine Frage. Es gibt ja auf jedem Sender, wenn du irgendwo wenn du durchzappst, gibt es eine Kochsendung. Ja, ist großartig, fantastisch für den Beruf, weil sensibilisiert. Es gibt eigentlich nichts für den Service und du warst ja der Einzige, soweit ich weiß, der in einer Jury saß, damals Grill den Hänsel, der aus dem Servicebereich gekommen ist. Wie war das? Hat das gut getan, jetzt an der Branche? Wie muss man das vorstellen? Behind the scenes.
Mhm. Naja, es hat auf jeden Fall gut getan. Ich habe es auch sehr gerne gemacht. Es war irrsinnig toll, super mit Kalli und Maria und Jana oder so, die Mädchen haben gewechselt. Was zu machen war, also Rainer Kallmuth, ne, der ist mein Jurykollege, auch mit Steffen Hensler, muss ich sagen, absoluter Profi, weiß genau, was er tut, also Medienprofi, gell? Und der natürlich auch fantastisch kochen kann, nicht in seiner Küche, in dieser asiatischen Küche, in dieser Sushi-Nummer ist er bestimmt einer der Kapazitäten, die wir haben in Europa. Ja, eine irrsinnige Bereicherung, da reinzuschnuppern, ganz großartig. Ist natürlich in gewisser Art und Weise auch desillusionierend, denn es ist halt Rampensau-Fernsehen, nicht? Ja, also sprich, es ist keine Kochsendung, sondern eine Entertainment-Sendung. Das ist ja eine wichtige Geschichte. Das ist Kitchen Impossible auch, aber da ist die Handlung doch noch tiefer und spannender. Und bei Grill den Hänsler ist es halt schon so, es lebt von der Person Steffen Hänsler. Das hat man auch gemerkt, er ist zwischendurch mal weggegangen, da sind die Quoten dort nach unten gegangen. Aber die Aufbereitung der Servicetätigkeit medial ist nicht einfach. Wie kannst du Service einfangen? Ich habe vorher schon von Uno Acto gesprochen. Man kann Service auch nicht vorrätig halten. Es gibt keinen Mise en Place für Service. Sondern es passiert einfach nur immer in dem Moment. Und es wird auch gleich verzehrt. Es ist weg. Du kannst nicht mehr in der Küche vorschneiden. Dann kannst du jetzt sagen, das geht halt einfach nicht. Und so ist es auch medial nicht aufbereitbar. Es geht ein bisschen in der Sommelier-Geschichte. Wenn man sprachgewandt ist, kann man einen Wein vorstellen und blumig formulieren. Aber trotzdem, es gibt noch kein Geruchs- und Geschmacksfernsehen. Das heißt, der zu Hause sieht, der muss dem anderen beim Sprechen zuhören. Aber Sprechen zuhören ist halt nicht Fernsehen. Das wäre fast noch eher Radio, nicht? Also ich im Übrigen sowieso für das intelligentere Medium halt der Radio als Fernsehen. Aber ein anderes Thema. Irrsinnig bereichern, nur man darf im Fernsehen nach Möglichkeit nicht normal sein.
Also man muss overacten
sozusagen. Overacten. Ja, ich nehme immer gerne als Beispiel, vielleicht haben wir sie schon vergessen, zu Unrecht, ich nehme immer gerne Cindy aus Marzahn. Mhm. Sie konnte irgendwann nicht mehr. Und sie hat irgendwann gesagt, ich will nicht mehr. Ich bin mir zu blöd. Ich weiß, die Figur ist fantastisch und ist super, aber ich kann über die eigene Witze nicht mehr lachen. Die Positionierung in der Ecke, in der sie sich gestellt hat, war für sie ein Glück und Segen gleichzeitig. Aber was sollst du als Kellner machen? Man kann sich anziehen wie ein Vogelstrauß. Ja, ist okay, machen wir ein paar Kollegen. Ja. Hi Justin. Nein, es ist in Ordnung, aber kann man machen natürlich. Exzentrik ist ein Mittel zum Erfolg, nicht? Aber genügt es, leider genügt es nicht, nur der zu sein, der du bist. Du musst schon schauen, dass du ein anderer bist. Wenn du nicht ein anderer wirst, aber du brauchst etwas. Die Menschen wollen sehen, dass du weiß nicht, ein Freak bist. Irgendwo müssen sie dich reinstecken können. Mhm. Wenn du ich will gar nicht sagen, wenn man all glatt ist, sondern man sagt, Scheiße, das ist jetzt nichts Faszinierendes dann. Okay. Denn, und das gilt für den Wein, wie auch die Küche, für alles, ich finde, das Erkennen der unspektakulären Qualität ist eine der höchsten Fähigkeiten. Man kann sich davon nicht frei machen. Man erliegt dem Effekten. Aber der zweite Blick und auch zu sehen, dass, weiß nicht, also beim Wein ist ganz einfach, es gibt fantastisch bereitete Flaschen mit Etiketten, Aufmachungen und das ist Packaging, ist super, alles, ja. Die Wahrheit ist aber im Glas. Sie ist aber auch am Teller. Und auch bei den Menschen ist es häufig so, dass man sagt, naja, coole Klamotten, keine coolen Klamotten, aber muss ich nicht trotzdem gucken, was dahinter steckt oder wer?
Dazu glaube ich, bedarf es menschliche Reife, es zu erfahren, ob es jetzt die Persönlichkeit ist oder ob es am Teller liegt. Ja. Es gibt immer Gerichte, wo du sagst, das ist nur ein Stück Fleisch oder Fisch und das ist manchmal zu wenig. Ja. Es ist viel halt, wie du sagst, Overacting auch am Teller, am Gast, alles drum und dran. Und dann irgendwann muss der Gast mündiger werden. Ich glaube, es ist ein Reifungsprozess für jeden Menschen.
Absolut. Ja.
Das führt mich jetzt zu einer Frage, lieber Gerhard. Die Sommellerie-Szene hat sich in den letzten Jahren ja verändert. Ja. Positionierungen, es ist jünger geworden, es ist dynamischer geworden, die Zeiten, wo man diesen Spucknapf oder was gibt es
ja? Ja, das der Wermans, diese Kette geht rein.
Genau, also die sind ja vorbei, ja. Wie siehst du diese Entwicklung? Tut das gut?
Ja, also es tut, die Dosis macht das Gift, ganz einfach. Es tut natürlich gut, denn Sommelier oder den Kellner, um es mal so aus einer belanglosen Ecke rauszuholen. Ne? Das ist wichtig für das Berufsbild. Gell? Trotzdem ist es so, ich muss sagen, ich hasse es, ich verachte es auch. Ich weiß nicht, wie viele Bilder in Social Media kommen, wo meine Kollegen in aller Coolität 20.000 Mittelfinger irgendjemandem entgegenstrecken, weil es halt, weiß ich nicht, ich scheiße auf die Welt und ich bin cool. Ich finde es blöd. Ich finde es einfach blöd. Macht man nicht. Das ist aber okay, wenn man altvaterisch oder was auch immer oder langweilig. Okay, natürlich muss ich ein bisschen performen und die Sommelier-Szene ist ein bisschen so zum, wie soll man sagen, Celebrity geworden. Ja. Also man geht da hin und so. Ich würde mich da, jetzt bin ich nicht mehr so jung und auch nicht so hübsch, aber man kann schon gut leben. Die Leute sind dankbar, wenn sie dich buchen können, auch für Veranstaltungen. Man hat einen Bart und man trägt etwas bei. Das Weinwissen, das man vermitteln kann, oder überhaupt das Genusswissen, würde ich sagen, der Sommelier ist bei Gott nicht nur Wein, sondern es gibt ja viel weiter das Feld, nicht? Aber, ja, wenn die Selbstinszenierungstrieb größer ist als das, was man selbst an Erwartung erfüllen kann, dann ist es Blendwerk. Und ja, man muss sich vielleicht unterscheiden von den anderen, kann das auch machen. Es soll coole Läden geben, kann da reingehen, aber ich muss trotzdem nicht aus der Flasche saufen. Ist so, finde ich deppert. Aber Wer will das beurteilen? Jedes Leben und Leben lassen, es wird Leute finden, die es cool finden. Okay, so do it. Ich bin da, glaube ich, noch zu sehr der Oldschool-Fraktion angehangen. Wobei, ich hasse Steife. Ich möchte nicht steif sein. Aber es muss fein bleiben, elegant. Und es darf nicht zwanghaft zu einer narzisstischen Selbstdarstellung werden. Das ist dann der Star. Und Mittelpunkt unseres Berufes ist mein Gast. Er ist der König. Wenn er tanzen will, whatever, lass ihn tanzen und gib ihm die Musik dazu. Ist okay. Aber es ist leichter gesagt als getan. Die Szene reißt sich selber mit, man buscht sich gegenseitig auf und die Burm sind. Ich finde es super. Heiraten ändert ja nichts, sage ich immer. Kinder ändern aber sehr viel. Und wenn auch alle, die vielleicht ab und an über die Stränge schlagen und sich auch einer pseudo-intellektuellen Szene hingeben, um dort besonders schlaue Sprüche abzusondern, wo ich mir einfach fragen muss, halt einfach die Goschen. das gehört. Also Social Media hat viel gemacht. Früher war es nicht möglich, sich so zu inszenieren. Und jetzt hat jeder 2 Accounts, 3 Accounts, 4 dort, da, den seriösen auf LinkedIn und dann hat man vielleicht noch den auf Insta oder keine Ahnung. Und da kann man natürlich zeigen und das schiebt sich gegenseitig ein bisschen höher, nicht? Ja, bum, bum. Ist lustig, aber es muss, gehen wir wieder zum Eiskunstlauf, es muss die Pflicht auch erfüllt werden. Ich kann nicht nur der Kasperl sein. Und gerade der Kasperl oder der Clown hat es besonders schwer, weil man ihm häufig nicht zutraut, dass er auch seriös sein kann. Ja. Das ist schwierig. Und das ist ein wichtiger Faktor für mich, das finde ich immer. Seriös ist nicht gleichzusetzen mit ernst. Also das ist jetzt nichts, ja, ich kann durchaus fundiert und fachlich perfekt arbeiten, aber es muss nicht bieder und ernst sein, sondern man darf auch lachen dabei. Denn es steckt halt an und es ist auch, ja, das heißt, Blödsinn machen gehört zum Leben dazu und ich möchte nicht über meine Jugend sprechen, sonst, ja.
Du, wir haben ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, 10. und 11. Oktober, Rolling Pin Convention, Wine Days, erstmals in Berlin und 14 Tage später, 24. und 25. Oktober in Graz mit Gerhard Retter als Host, als Moderator, wo wir über Trends sprechen, Weintrends, Sommelier-Trends mit einem fantastischen Line-Up, fantastischen Gästen, es wird verkostet, es gibt Neues, es wird alles hinterfragt. Also wir würden uns sehr freuen, schaut rein, rollingpinconvention.com, Early Bird Ticket, jetzt kann man richtig Kohle sparen, dann seht ihr Gerhard Retter live on stage. Und jetzt dann, lieber Gerhard, abschließend, weil es verraten wird alles, ja, oder zu viel, wo geht die Reise hin? Das heißt, es wird ein neues Konzept von dir geben in München, nicht nur eines, zwei. Gerhard Retter ist sozusagen back on track, aber als Gastronom, was kann man schon verraten und was wird da passieren?
Ja, also was ich schon guten Herzens verraten kann, sind die Locations. Die eine Location wird auch in München auf der Praterinsel sein, da wird es ein legeres Konzept geben, locker, easy. Qualitativ hochwertig, aber
das super mit relaxed. Mit der Isar, die Praterinsel?
Ja, die Praterinsel ist mitten in der Isar. Das heißt, man isst und sitzt dann sozusagen am Wasser und das ist ein altes Industriegebäude, das da zu einem Restaurant, beziehungsweise war schon ein Restaurant drinnen teilweise, aber es wird da umgebaut und das wird ein fantastisches, relaxtes, entspanntes Konzept, das keine Abstriche in der Qualität hinnimmt, aber einfach, da kann man in den Gummistiefeln reinlaufen oder im Smoking, who cares. Herzlichst willkommen und es soll auch so sein. Die Maximilianstraße wird die zweite Location werden. Da wird nach den Sternen gegriffen und nachdem ich nicht kochen werde, sondern der Christian Schagerl, mein Kompagnon sozusagen, der schon mit an Bord ist.
Christian war, glaube ich, im Tieren.
In München, Tieren, Sternger war auch in Berlin und hat auch unter anderem beim Heinz Hanner gearbeitet, aber nach meiner Zeit, das ist etwas, was uns sozusagen auch noch ein... Christian wird da kochen und er wird nach den Sternen greifen wollen und das ist die eine, dann wird es auch eine Bar geben, die natürlich früh schon öffnet, also sprich vormittags mit ein bisschen Frühstück, ich denke, das Frühstück ein bisschen, das ist anders, aber anspruchsvoll.
Und wie stelle ich mir anspruchsvoll?
Na, anspruchsvoll heißt in der Qualität. Weißt du? Also du kriegst jetzt nicht selber serviert, sondern es ist halt wichtig, dass das einem Glas einfach perfekt ist. Mhm. Vielleicht auch in weiterer Folge dazu einlädt, doch wieder frühstücken zu gehen ein bisschen. Und das auch, ist egal, ob das heißt, das kannst du Christian auch fragen, aber es wird das perfekte Croissant geben mit einem Espresso. Genügt auch als Frühstück. Sollte einer Bedarf haben, nicht nur Hühnereier, sondern auch Fischeier zu essen, werden auch die vorrätig sein, nicht? Ja? Wir werden einen Zwingerclub machen, das heißt, alles kann, nichts muss. Gell? Und das ist wirklich sehr wichtig, sehr wichtig.
Denn man soll angezogen kommen, also damit man keine falschen Erwartungen schürt.
Na klar, aber wo soll sonst das Geld herkommen? Da möchte ich gerade drüber nachdenken. Nun denn, das lassen wir jetzt so stehen. Aber wichtig ist, ich möchte, dass eine Pyramide steht immer auf der untersten, breitesten Seite. Man kann in München bestimmt leben von den Menschen, die aus weit her kommen, wenn das wieder uneingeschränkt möglich ist. Ja? Aber wenn die Oma oder der Nachbar um die Ecke nicht in dein Lokal geht, weil er sich deplatziert fühlt, dann ist etwas falsch an deinem Lokal. Er muss auch reingehen können und sagen, ich trinke gern ein Espresso, habe Wasser und krieg Frankfurt oder Würstchen. Dann kriege ich das beste Frankfurter, das er hat und die beste Butterbrezel. Also okay, die kostet auch was, aber niemand soll sich bitte ausgeschlossen fühlen in so einem Lokal, wo man Angst hat, reinzugehen. Das will niemand haben. Das wird die Bar werden und dasselbe wird auch für das Gourmet-Restaurant unten beziehungsweise im Innenhof gelten und dann kommt noch so, dass alles abläuft. Da muss man aber sagen, es ist mit den Verträgen noch nicht unter 100% unter Dach und Fach, aber es wird auch eine kleine Feinkosthandlung geben, die Brot selbst deckt und eben Patisserie und so weiter und so fort. Dauert noch. Wann das sein wird, kann ich dir nicht sagen. Corona hat mich gelehrt, dass ich überhaupt keine Angaben mehr mache zu dem. Dieses Jahrhundert kann ich garantieren.
So, mein Lieber, wir schließen ab. Diese Angaben kannst du machen. Und zwar sind 11 persönliche Fragen. Ich stelle dir eine kurze Frage und du gibst mir eine kurze Antwort.
Ohne Anwalt?
Ohne Anwalt, auch von Herzen.
Yes.
Was war als Kind dein Berufswunsch?
Ja, ich muss gestehen, ich war schon sehr früh mit dem Beruf Koch angekommen. Ich habe meiner Oma, bei der ich aufgewachsen bin, so gerne im Garten geholfen und das dann gekocht. Das erste Rhabarberkompott, das wir selbst gemacht haben, das im Garten abzuschneiden, dann zu kochen und so. Oder die ersten Stachelbeeren, die dann mehr oder weniger so als ich würde heute sagen, das Grütze zu machen, aber es jetzt halt so gemacht. Oder die klassische Milch-Sauerrahmsuppen mit Kümmel oder das eigene Schlag. Also Kochküche war immer da.
Es gibt in jedem Leben eines Menschen immer einen Menschen, der die Karriere am meisten beeinflusst hat. Wer war diese Person, die sagt, die hat meine Karriere am meisten beeinflusst?
Ja, also das ist natürlich, ich glaube, das hat man auch schon herausgefunden, das ist Eckart Witzigmann, muss ich sagen, mit seinem Lokal, vielleicht gar nicht Eckart als Person so 100%, sondern die Zeit dort, denn das war eigentlich meine Ausbildung schlechthin.
Also Eckart wird ja am 4., glaube ich, jetzt 4. wieder 80,
richtig,
ja. Und nächster Podcast ist mit ihm und
hier schon sozusagen ihm sagen, dass er ein sehr wichtiger, wertvoller Mensch in meinem Leben ist, war und immer bleiben wird.
Was bereust du? Was war der größte Fehler, den du jemals gemacht hast?
Naja, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er noch kommt, nicht? Also man weiß es ja nicht. Aber was ist der größte Fehler? Das kann man. Es waren zu viele, um einen herauszugreifen, würde ich sagen. Ich habe ein paar Geschichten, das habt ihr auch mal eine Story aufgenommen, mein größter Fehler, gell? Mhm. Ich war auf den Sprung nach New York und habe ins Le Cirque mit Ciro Mancini damals und mit ihm telefoniert, Bewerbung hingeschickt und so, das war echt alles gut. Und irgendwann habe ich zu ihm am Telefon gesagt, na komm, lass dich unser Italienisch sprechen, weil ich habe auch mal in der Aubergine-Zeit war ich beim Marchese gewesen in Italien, so als Austausch, ein Kellner runter, einer hoch, das war jetzt öfter passiert, also italienischer Kellner in München und ich in die Lombardei und naja, ein bisschen Italienisch, aber mit einem Native-Speaker Italienisch dann versuchen, hochbrilliert und vermeintlich auf Italienisch das Vorstellungsgespräch zu führen, ist dann gründlich in die Hosen gegangen und der hat irgendwann einfach gesagt, ja, vielen Dank für das Gespräch und tschüss. Also sonst wäre ich vielleicht nach New York gegangen. Aber war das der größte Fehler, war, oh, who cares?
Welche Situation oder Möglichkeit hat dein Leben massiv verändert?
Es ist die Berufswahl gewesen, die Ausbildung, denn ich denke, die Freiheit, die dir dieser Beruf gibt, ist ein ungeheuer gutes Gefühl. Du kannst heute die Koffer packen hier in Graz und hingehen, wo immer du möchtest auf der Welt, die ganze Welt abkreisen und du bist herzlichst aufgenommen mit dem, was wir mitbringen hier aus dem mitteleuropäischen Raum. Und das ist eine große Freiheit. Man kann ein bisschen Hans im Glück sein. Man hat zwar nichts, aber man kann hingehen, wo man möchte. Deswegen, ich bin dankbar für diese Berufswahl und die Optionen, die man hat.
Wenn du eine du hast in deinem Berufsleben viele berühmte Persönlichkeiten getroffen. Queen Elizabeth hat dir einen Dankesbrief geschrieben. Ich weiß gar nicht, was da passiert sein muss, damit man einen Dankesbrief bekommt. Das wird
Ja, wahrscheinlich ist es Standard, nicht?
Na, es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis wird es bleiben, ja. Du hast dich betört, lieber Gerhard. Also, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre das?
Ja, das ist recht einfach für mich. Es ist Kaiserin Maria Theresia. Wird am selben Tag wie ich Geburtstag, aber 100 Jahre vor mir. Aber ich finde es auch sehr toll, was sie gemacht hat. Sie hat die Schulpflicht eingeführt, das darf man nicht vergessen. Und sie war eine Frau, eine starke, da hat man vielleicht ein bisschen den K&K-Mentalität, aber das würde ich gerne mal mit ihr machen, dass er sagen würde, wir gehen mal gescheit essen in der Hofburg, als es noch aufgetragen wurde.
Ich war mal in dem Museum in der Hofburg, wo das Besteck und so weiter gelagert wird. Natürlich. Das ist eindrucksvoll.
Ja.
Unglaublich. Bleiben wir bei der Schule. Was war dein liebstes Schulfach?
Gut, ich würde das sagen, ich könnte natürlich jetzt Sport sagen oder so, oder ich glaube, es ist Englisch.
Niemals, niemals auf ein Bier gehen würdest du mit
jedem Nazi-Arschloch.
Wenn du nur noch einmal ein Restaurant besuchen könntest, nur einmal, welches wäre dies?
Das ist eine sehr fiese Frage.
Ja?
Ja, wenn es wirklich so sein sollte, würde ich vielleicht auf ein Beispiel zum Ritchie auch gehen.
Ritchie, falls du zuhörst, die Reservierung dauert noch hoffentlich ganz lang.
Ja, ich hoffe.
Bleiben wir gleich dabei. Und was wäre deine Henkersmahlzeit? Wäre es noch das Beischel?
Ja, es ist Beischel oder Gulasch und vielleicht sogar Schnitzel. Also so in dieser. Also ist
in der
Ferne lernt man diese vermeintlich einfachen Gerichte so zu schätzen. Also ich liebe alles, was zum Essen da ist, aber ein geiles Beischel und ein geiles Gulasch. Boah, lässt man viel dafür stehen.
So, die letzte und abschließende Frage, lieber Gerhard. Wie soll sich die Menschheit an Gerhard Retter erinnern?
Naja, vielleicht nicht so schlecht, wie es wirklich gewesen ist. Aber wird sie das überhaupt tun? Muss sie es? Von mir aus muss es nicht.
Sie wird. Wir heben das Glas Wasser. Vielen Dank, lieber Gerhard.
Ich danke dir.
Danke.
Mein Vergnügen, kurzweilig wie immer. Und
Wir sehen uns auf der Royal Bean Convention.
Ja, also ich würde sagen, irrsinnig spannend. Wir werden und haben schon gigantische Themen ausgesucht. Wir werden versuchen, das zu vereinen. Spaß, Know-how, Freizügigkeit im Sein, wenn man so möchte. Aber man kann was lernen und viel Gaudi dabei haben.
Wir freuen uns auf euch.
Tschüss,
Prost, Baba.